Touchdown Trivia Football History Podcast.
Herzlich willkommen und herzlich willkommen im Winter. Und wir haben gerade im Vorgespräch schon so ein bisschen Witze darüber gemacht. Und ich meine, wer Jesse auf Twitter oder formerly known as Twitter folgt, weiß ja, dass das Thema Winter auch irgendwie da im, ich will schon wieder Rheinland sagen, aber es ist nicht Rheinland, das ist Pfalz, ne?
Nein, es ist nicht Pfalz, es ist das Rheinland.
Also ein Wintereinbruch im Hunsrück hinterlässt immer Spuren und dir ging es so wie mir, dass auf einmal man morgens aufwacht und rausguckt und oh scheiße, geht die Jahreszeit wieder los. Hallo Jesse.
Hallo. Ja, wenn man so eigentlich schon was geplant hat und morgens gleich sieht, okay, die ganze Straße ist weiß, dann können sich doch die Pläne schnell ändern.
Ja, meine NFL-Pläne haben sich dieses Jahr auch ein bisschen geändert, denn meine Packers sind auf einmal wieder so ein bisschen auf fast Richtung Kurs Playoffs unterwegs. Ich habe heute Morgen einen Artikel von Adrian Franke gelesen, der irgendwie auch so ein bisschen meinen Hype bestätigt hat. Du machst dir um die Playoffs gar keine Sorgen, weil die Eagles, die fliegen.
Ja, ich habe zwar immer so ein bisschen meinen Grundpessimismus mit dabei, aber ich denke mal, die Playoffs sind dann doch relativ sicher eingetütet. Aber ja, die Packers kommen noch mal heran. Hatte ich jetzt nicht unbedingt mit gerechnet, aber ich sag mal so, bis zur Wildcard ist es nicht mehr weit. Und es ist jetzt auch nicht unbedingt so, dass andere Wildcard-Teams in der NFC, abgesehen von den Cowboys, besonders großartig performen. Deswegen denke ich, da ist noch alles offen.
Ich habe am vergangenen Donnerstag, also an Thanksgiving, to be honest, ich habe die NFL-App aufgemacht und gesehen, hä, die Packers führen gegen die Lions? Das kann doch nicht sein. Und dann quasi sagen, den Fernseher angeschmissen, um zu gucken, ob es wirklich stimmt. Weil ich dachte, die NFL-App hätte einen Fehler. Also, aber das ist meine Mut über diese Saison. So ein bisschen das. Ich kann es nicht glauben, dass es irgendwie doch halbwegs okay aussieht.
Ja. Ja, es läuft wahrscheinlich ein bisschen besser als gedacht. Die Lions sind auch in den letzten Wochen so ein bisschen träge geworden. Ja, muss mal gucken, was jetzt noch geht.
Ja, apropos was geht. Du bist heute dran, mir was zu erzählen aus der Geschichte der NFL. Und nachdem ich letztens über Kurt Warner gesprochen habe, ist auch schon wieder ein bisschen her ist. Ne? Also wir schaffen unseren genauen Rhythmus mit einer Folge alle 4 Wochen nicht so hundertprozentig, aber das mag also uns unsere ZuhörerInnenschaft verzeihen, dass wir das nicht immer so hundertprozentig hinbekommen. Aber ich bin total gespannt darauf, was du mir heute erzählst, weil ich habe keine Ahnung davon, was das wird.
Ja, beim vorletzten Mal hatten wir ja jetzt etwas Heftigeres mit dem True-Crime-Fall. Beim letzten Mal war es dann eine positive Geschichte von dir und jetzt haben wir mal wieder ein richtig klassisches historisches Thema. Wenn es, wenn auch nicht direkt NFL bezogen.
Aber es geht um Football schon, oder?
Es geht um. Ja, es geht in gewissem Sinne um Football.
Okay, also das hast dir Mühe gegeben, ist kreativ gewesen. Okay, ich bin gespannt.
Ja, denn wir reden hier nicht hauptsächlich nicht über den realen Football, denn wir reden über Fantasy-Football. Und da frage ich dich mal,
oh Mann,
hast du einen Bezug zu Fantasy-Football?
Oder? Nein, also gar nicht. Damit erwische ich mich völlig auf den falschen Fuß. Also ich bin beim Fantasy-Football eigentlich komplett raus. Beim Fußball bin ich so in Tipprunden drin und ich hasse mich immer dafür. Also es könnte ich mir aus dem Nähkästchen plaudern, so eine Situation, wo ich im Stadion meines Fußballherzenvereins stand und mein Heimverein, also mein, ne, also die Bietkirchen wie Leipzig, Er führte 2-0 und ich stand mit dem Freund zusammen, der meinte so, okay, fuck, ich habe 2-1 getippt. Und ich war so, ey, fick dich doch. Also, weil, ne, wir führen 2-0 zu Hause, alles super, 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 aber er hat 2-1 getippt und dachte halt, okay, da muss halt auch wieder noch ein Gegentor fallen, was ich auf jeden Fall überhaupt nicht haben wollte. Und so geht's mir auch, wenn ich so Fantasy-Football lese. Also ich spiele es nicht, ich habe es nie mitgemacht, weil ich nämlich immer denke, ich würde gerne Sport gucken, ohne genau das zu denken, oh, wie wäre es denn jetzt nochmal, wenn Jared Goff noch einen Touchdown wirft gegen die Packers? Weil ich hatte nicht in meiner Fantasy-Elf. So, das, deswegen habe ich damit nicht angefangen, weil das nämlich immer so mein Vibe ist. Aber ich kann die Faszination dafür verstehen. Also, aber ich habe das nie gespielt.
Ja, ich sag mal, zu einem gewissen Sinne werden wir auch das, was du eben angesprochen hattest, wird hier nochmal vorkommen in dem, was ich vorbereitet habe. Ich will aber hauptsächlich nicht über die Gegenwart sprechen, sondern um ja die Frage, woher kommt eigentlich Fantasy Football? Was ist die Geschichte von Fantasy Football? Weil man liest halt schon sehr viel dazu. Es gibt zig Podcasts, die sich mit dem aktuellen Themen beschäftigen. Aber bis ich mir vor ein paar Wochen mal gedacht habe, dass das irgendwie ein interessantes Thema wäre, habe ich noch nie irgendwie groß mitbekommen, was ist eigentlich die Geschichte dahinter, wie ist es entstanden? Und ja, das ist dann eben mein Thema.
Ja, das hast du vollkommen recht. Also ich bin auch darauf sehr, sehr gespannt. Also ich finde Fantasy Football eher kacke. Und auch diese tollen Podcasts höre ich nicht, aber ich freue mich auf jeden Fall sehr, sehr darüber zu erfahren, wie die Geschichte dahinter ist.
Ja, kurz, aber zur Erklärung für diejenigen, die nicht so im Thema sind, was ist Fantasy Football eigentlich? Kurz erklärt, es gibt quasi zwei Varianten, Redraft und Dynasty. In den Redraft-Ligen wählen sich Spieler kurz vor der Saison ihren Kader aus einem gemeinsamen Draft heraus. Aus diesem Kader stellen sie ihre Spieler jedes Wochenende auf, bekommen Punkte entsprechend der Leistung der Spieler. Schlechte oder verletzte Spieler können ausgetauscht werden, können gegen andere Spieler eingetauscht werden. Spielertausch mit anderen ist möglich. In sogenannten Keeper-Ligen kann man auch eine kleinere Menge von Spielern über eine Saison hinaus im eigenen Team behalten, quasi länger mit denen dann im Team arbeiten, ehe dann der nächste Draft wiederkommt. Und in Dynasty-Ligen draftet man sich am Anfang ein Team zusammen, welches man aber dauerhaft über mehrere Jahre behalten soll. Es gibt dann vor der Saison keinen klassischen Draft, sondern einen Rookie-Draft, in dem eben nur die Rookies der kommenden Saison gewählt werden können. Da ist natürlich so ein bisschen auch eine Art Gespür nötig. Man muss auch langfristiger denken, weil mancher Rookie ja eine gewisse Anlaufzeit braucht und so weiter, um einzuschlagen. Ja, das sind eigentlich so die zwei Varianten des Fantasy-Footballs, die es heutzutage gibt. Damals, als es entstanden ist, war das alles noch...
Kurze Zwischenfrage. Welche Variante liegt dir? Ich weiß, dass du das schon eine ganze Weile spielst und betreibst und machst...
Ich spiele hauptsächlich Redraft-Ligen mit Keepern, also wo man sich dann eben schon so seine ein paar Leute zusammensuchen kann und die dann eben auch ein bisschen über die Saison mitträgt, was auch ein bisschen dazu führt, dass man gewisse Sympathien natürlich für manche Spieler empfindet, weil man dann so Gedanken so denkt, ja, den habe ich mehr oder weniger seit 7 Jahren schon in meiner Mannschaft, das ist jemand, auf den ich mich verlassen kann, und dadurch hat man natürlich automatisch, wenn man irgendwie ein Spiel guckt, in dem man jetzt mannschaftstechnisch nicht so involviert ist, aber der Spieler ist dabei, hat man eben dann auch automatisch so seine gewissen Emotionen mit dabei. Und das ist halt auch so eine Sache, die ich am Fantasy mag. Keines, die spiele ich auch, aber das ist, es ist schon gefühlt nochmal ein ganz anderes Stück, weil man eben viel, viel langfristiger eben planen muss, dass man eben wirklich so weiß, okay, am Anfang der Saison habe ich jetzt das, was ich zusammen habe, das wird sich jetzt nicht allzu groß verändern. Muss ich jetzt mich mehr oder weniger mit durchkämpfen, und das kann halt auch komplett in die Hose gehen oder so. Aber gut. Ja, wie war es denn damals, als alles angefangen hat? Ja, der Ursprung von Fantasy Football hat ja doch relativ viel mit einem Football-Team zu tun, über das wir ja auch schon ein bisschen intensiver geredet haben, wenn ich mich nicht komplett täusche.
Wir haben, sag die Frage. Also, ich hätte auch geraten, aber gut.
Ja, welches würdest du denn vermuten?
Also, über Teams, über die wir viel gesprochen haben, wenn du so anteaserst, würde ich sagen, es sind entweder die Bills oder die Raiders. Und ich lege mich auf die Raiders fest, weil das klingt auf jeden Fall vom ganzen Prinzip nach Las Vegas. Obwohl wir quasi sagen, auch über die Oakland und Raiders vor allem gesprochen haben, länger mal. Bin ich richtig?
Da bist du sehr richtig, genau. Der Ursprung liegt mehr oder weniger bei den Oakland Raiders, denn der Erfinder des Fantasy Footballs, das war jemand mit dem Namen Wilfred bzw. Bill Winkenbach. Der war ein Geschäftsmann und in den frühen 60ern hatte er Anteile bei den Oakland Raiders. Und als die Raiders um Halloween 1962 ein Spiel in New York City zu bestreiten hatten, war er mit dabei. Es waren auch noch ein paar Leute von den aus dem Sportjournalismus, dem lokalen Oaklander Sportjournalismus mit. Und da saß Winkenbach mit zweien im Manhattan Hotel zusammen. Stimmungslage war wahrscheinlich von dem einen oder anderen Getränk beeinflusst, denn es gab nicht wirklich Anlass zu feierlicher Stimmung. Die Kuba-Krise war damals natürlich in den USA ein sehr, sehr großes Thema 1962, und sorgte für eine gewisse Angst vor einem Dritten Weltkrieg. Und das war aber nicht alles. Das Allerschlimmste vermutlich für alle drei. Die Raiders waren richtig scheiße, hatten einen 1-13-Rekord in dieser Saison. Und man kann vermuten, dass ja, die drei sich ordentlich die Kante gegeben haben, um sich das irgendwie ein bisschen schön zu reden. Die Situation, zumal die Raiders über mehrere Wochen an der Ostküste blieben, weil ist ja damals noch eine gewisse Kostenfrage gewesen, einmal quer durch die USA zu reisen, weshalb man dann alle quasi blockmäßig die Spiele hintereinander absolviert hat in einer weiter entfernten Ecke. Ja, und dieser Bill Winkenbach, das war ein Sportfan durch und durch. Der hat sich durch alle möglichen Statistiken gewühlt, die er gefunden hat in seiner Freizeit und auch während der Arbeit selten von etwas anderem als Sport geredet. Und er hat auch schon davor in den 50er Jahren erste Fantasy-Sports-Ideen entwickelt. Sein erstes Projekt, das war eine Art Fantasy-Golf. Da konnten sich die Mitspieler vor einem PGA-Turnier quasi ein Golfkader zusammen draften und am Ende wurden die Ergebnisse zusammengerechnet und ermittelt, wer hat quasi die beste Gruppe gewählt des Turniers. Ende der 50er gab es dasselbe, dann hat er nochmal mit Baseball gemacht, so erste Experimente und jetzt saß er also im Hotel mit den anderen Leuten aus dem Journalismus dabei. Das war einmal der Sportredakteur George Ross und der Beat-Reporter Scotty Sterling. Oh, die haben dann eben die gesamte Nacht zusammen verbracht und Winkenbach hat die Idee vorgestellt und sie haben angefangen, das auszuarbeiten, haben Regeln sich überlegt, eine Struktur, wie könnte man das alles gestalten, alles so ein bisschen basierend auf diesen ersten Versuchen, die Winkenbach mit Golf und Baseball sich überlegt hatte. Und nun wurde dann die erste Fantasy Football der Welt, Liga der Welt gegründet. Sie hatte den äußerst leicht von der Zunge gehenden Namen Greater Oakland Professional Pigskin Prognosticators League oder kurz GOPPPL.
Okay, das klingt wie so ein 90er Jahre Fantasy Game. So ein, wo man Monster schlagen muss. Irgendwie so. Oder wie eine beschissene Power Metal Band.
Ja, man hätte es auf jeden Fall nicht noch viel mehr Wörter reinpacken können. Also, ich sag mal, lose übersetzt könnte man ja sagen, das war die professionelle Liga der Schweinsleder-Prognostiker im Großraum Oakland.
Die Übersetzung macht dich besser.
Ja, und diese Liga hatte jetzt anfangs 8 Mitspieler. Das waren halt die 3 Gründer und es waren noch ein paar weitere Kollegen der Oakland Tribune, für die beiden Journalisten gearbeitet haben und noch Bekannte von Winkenbach mit dabei. Und ja, das Besondere, die NFL, die war in dieser ersten Liga noch komplett außen vor, denn die Oakland Raiders spielten ja in der AFL, die ja erst so ab 1966 und dann final 1970 in die NFL integriert wurde. Da mache ich jetzt einen ganz geschickten Hinweis. Da haben wir noch eine Folge drüber. Die könnt ihr euch gerne anhören, um dieses Thema noch so ein bisschen intensiver anzugehen. Den sogenannten Merger. Ja, und das führt halt dazu.
Weißt du, welche Folge das war? Ich gucke nach.
Was die zweite oder dritte? Es war sehr früh.
Es war Folge Nummer 2.
Ja. Erstens müsste ja der Draft gewesen sein.
Genau, die erste war der Draft. Zweite Folge war Texans, Rangers, Cowboys und Seniors, die LFL und der NF und der Merger. Ja, genau.
Ach, jetzt habe ich dich dazu gebracht, der Draft zu sagen, yes.
Ach, scheiße. die Draft war der erste.
Ja, jedenfalls führt es dazu, dass halt gewisse NFL-Stars in der ersten Liga noch überhaupt nicht stattfanden. Zum Beispiel Baltimores QB Johnny Unitas war eben nicht mit dabei. Der Topstar der Fantasy-Saison wurde übrigens dann der Oilers QB George Blender mit 1430 Punkten. Ich sag mal so, das ist sehr starke QBs, je nachdem welches Rechensystem man hat, sind dann eher bei 400 QBs, 400 Punkten in vielen Ligen oder eher noch darunter. Diese vielen Punkte erklären sich über das Scoring-System, System, denn es gab 50 Punkte für einen laufenden Touchdown, je 25 für einen geworfenen und gefangenen Touchdown. Field Goals gaben 25 Punkte, extra Punkte 10. Und für einen Pick-Six oder Return-Touchdown gab es glatte 200 Punkte. Ja, und Blender hatte einfach einen riesigen...
Kurz. Ja. Stopp. Also als Analytics-Fanboy, der ich nun mal bin. Also ein Field Goal gibt so viele Punkte wie für einen Pass-Touchdown. Das
genau.
ist durchaus eine spannende Rechenweise, ne?
Also beim Passing-Touchdown hat man es scheinbar aufgeteilt. Quasi die Hälfte geht an den QB, die Hälfte geht an den Receiver.
Ah, okay. Und okay, das ist eine logische Erklärung. Okay. Also auch spannend, aber okay.
Ja, es ist auf jeden Fall ein Punkt, der im Vergleich zu heute auf jeden Fall fehlt, den werde ich gleich erwähnen. Jedenfalls George Blender hat mit dieser Punkterechnung die Liga absolut dominiert, denn der Quarterback der Oilers hatte einen großen Vorteil, der hat nämlich seine Field Goals und Extrapunkte auch selbst gekickt und hatte quasi die doppelte Punktechance gegenüber anderen Spielern. Und ja, es gab natürlich damals gewisse Probleme, die einfach mit der Datenlage zu tun haben. Das war so das erste richtige Problem der Liga, denn die Drafts haben wöchentlich stattgefunden. Also man hat nicht einmal zu Saisonbeginn gewählt, sondern es wurde jedes Wochenende neu gemacht. Und man hatte halt damals nicht die Informationslage, die man natürlich ja in 2023 hatte. Man hatte noch nicht mal die Informationslage, die man in 2003 hatte, sondern man hatte mehr oder weniger die Information vor Ort und den Rest musste man sich irgendwie zusammensuchen. Denn ja, 1962 kann man sich vorstellen, in Oakland an der äußersten Westküste hatte man jetzt nicht so viel Ahnung über die Kaderplanung der Buffalo Bills oder Boston Patriots, wie sie damals noch hießen, die an komplett anderen Ende des Landes lagen. Aber da zahlten sich so ein bisschen die ersten Verbindungen aus, die Verbindung im Journalismus, denn Da hat man eben die Kollegen in Boston angerufen und konnte sich da so ein paar Informationen holen. Die hat man
Lügenpresse
natürlich.
gab es quasi sagen auch damals schon. Also, Lügenpresse gab es damals schon quasi, ja.
Ja, ne, sie haben sich ja selbst noch die richtigen Infos geholt, aber die haben sie gegebenenfalls natürlich nicht unbedingt richtig an die Kollegen weitergegeben,
Ja,
denn
das
die
habe ich recht, das
Infos.
sage ich ja mit Lügenpresse. Also gut, das ist schlecht, für Leute, die mich jetzt nicht persönlich so gut kennen. Ich bin selber Journalist. Also das ja, aber klingt auf jeden Fall durchaus spannend. Erzähl weiter, Entschuldigung.
Ja, es ging natürlich im Prinzip darum, wer hat die besseren Infos oder so. Und abseits davon gab es eigentlich nur eine einzige Sache, und das war das sogenannte Street and Smith Annual, was sich jetzt irgendwie nicht unbedingt danach anhört, aber es war quasi das Äquivalent zum Kicker-Sonderheft der NFL, wo man zu Saisonbeginn zumindest mal ein Magazin hatte, in dem Kaderlisten standen oder so, an denen man sich so grob orientieren konnte, auch wenn man da eben nicht dann wusste, ob Spieler XY vielleicht mittlerweile gar nicht mehr im Kader steht oder so, weil die Infos musste man sich dann eben über seine Verbindung gegebenenfalls selbst zusammenkramen. Ja, und dieses System zog sich dann so über die erste Zeit, bis man dann irgendwann auf so einen jährlichen Draft zumindest umstellte. Aber es war alles, es blieb eine relativ lange Zeit unter sich. Erst 1969, also,
Ich muss schon
ja.
wieder dazwischen.
Tu nur einfach.
Ja, ey, das ist einfach wirklich, also ich finde total spannend, was du erzählst. Und deswegen habe ich Nachfragen. Frage Nummer eins ist, wenn das heute so laufen würde mit diesen wöchentlichen Drafts, was es ja nicht tut, ne, im Fantasy Football, also soweit ich
Also,
informiert bin. Also das ist.
ich meine, es gibt auch Ligen, in denen man das so machen kann
Okay,
oder so,
okay.
aber es ist
Aber das spielt
eher
keiner,
sehr,
glaube ich,
sehr
ne?
speziell.
Ja, sehr, also persönliche Frage an dich. Wie würdest du das finden? Und die zweite Frage wäre, habe ich vergessen gerade. Scheiße.
Also ich.
Warte kurz, eine Sekunde, ich habe gleich.
Okay.
Inwiefern, also hast du dich informiert in der Zeit? Also ich meine, wir haben heute die 53er-Kader, wir haben die Injury-Updates, wir haben die Reports, wo quasi sagen man auch schon am Dienstag, Mittwoch absehen kann, okay, wer wird am Sonntag spielen? Was es da halt nicht gehabt, weißt du, wie groß die Kader waren und wie das in den 60er Jahren, gerade zu der Phase, über die wir sprechen, irgendwie aussah?
Oh,
Also.
da bin ich jetzt ehrlich gesagt überfragt. Ich meine, Kader wären größer gewesen, weil ich denke jetzt so gerade so ein bisschen dran, weil ich meine, das war natürlich noch mal weit vorher, aber ich muss so gerade an die Geschichte mit den Steagles denken, als Eagles und Steelers mal zusammengeworfen wurde während des Zweiten Weltkriegs. Und ich meine, die hätten dann schon einen vergleichsweise großen Kader gehabt. Aber wie genau kann ich jetzt nicht sagen. Also ich vermute manchmal, dass es jetzt so den ganz großen Injury Report gab, sondern dass es dann mehr oder weniger die Teams das unter sich noch festgehalten haben und dann einfach eben ihre Aufstellung rausgehauen haben, beziehungsweise vielleicht den örtlichen Beat-Reportern gesagt haben, ja, hier, der und der fällt aus oder so, aber ich glaube, darüber hinaus gab es dann eher weniger Infos, würde ich jetzt mal vermuten.
Okay, und deine persönliche Meinung zu wöchentlicher Zusammenstellung der Teams, also als
Ja,
jemand, der das spielt?
meins ist es eher dann nicht, weil irgendwie ist es dann schon so der Draft zu Saisonbeginn ist schon was Besonderes und das Team, das man sich dann eben zusammenstellt, das ist auch eben dann auch irgendwo was Besonderes, weil das ist so das Team, mit dem möchte man dann übers Jahr arbeiten, da möchte man nicht unbedingt viel verändern müssen, nur wenn es halt nötig wird. Und das jede Woche zu machen, ja, das würde irgendwie die Besonderheit ein bisschen zerstören. Es würde so ein bisschen banalisieren, gefühlt. Deswegen ist es nicht so meine Welt.
Na gut, dann kommen wir zurück in deine Welt. Und zwar ins Jahr 1966, nee, was, 69,
Genau, 69. Denn im siebten Jahr machte dann einer der Gründungsmitglieder, ein Herr mit dem Namen Andy Muzalimes, ich hoffe es mal, ich habe es richtig ausgesprochen, der machte das Spiel über diese kleine Gruppe hinaus bekannt, denn der ist regelmäßig in eine Sportsbar in Oakland gegangen und hat dann dort mit Stammgästen weitere Ligen gegründet. Und von da aus hat sich das dann alles so ein bisschen weiter verbreitet. Nach und nach hat sich das von dieser Sportsbar aus dann weiterentwickelt. Immer mehr Menschen lernten es kennen und es hat natürlich alles seine Zeit gedauert, denn man muss natürlich denken, dass das Ganze ja eben relativ schwer zugänglich war. Die Mitspieler brauchten ja eben diese Kaderlisten, um irgendwie was damit zu arbeiten. Die normalen Besucher dieser Sportsbar hatten jetzt auch nicht unbedingt die Kontakte, irgendwie nachzufragen bei den Teams, wo welcher Spieler überhaupt gerade spielt oder fit ist oder was weiß ich was. Und es mussten natürlich auch alle Punkte selbst ausgerechnet werden, was natürlich heutzutage alles automatisiert gemacht wird und ja, damals eben noch eher eine anstrengende Aufgabe war, zumal, ich weiß jetzt nicht, wie es im Football war, ob man auch schon damals so komplett volle Boxscores in den Zeitungen bekommen hat mit allen Infos.
Glaube ich schon.
Also ich weiß, im Baseball waren die Amerikaner da schon früh extrem. Deswegen, ich könnte es mir vorstellen, dass es auch schon im Football damals war, wobei ich jetzt dann eben nicht weiß, ob man jetzt unbedingt dann im Sportsteil von einer Oaklander Zeitung jetzt die ultimativen Infos von dem Spiel zwischen Miami und Buffalo bekommen hat oder so. Deswegen, ja. Aber ist natürlich möglich.
Wenn wir über die Zeit mal reden, gerade und so, was mir gerade in den Kopf schoss, war die Frage, inwiefern war dieses Spiel dann auch schon aufgeladen? Also ich habe vorhin gemeint, okay, ja, es passt ja gut zu den Raiders wegen Las Vegas und können wir vielleicht auch später nochmal ein bisschen darüber reden, Max, über Fantasy Football und Glücksspiel und so weiter sofort reden.
Es war wird das noch ein Thema werden.
Okay, gut, dann sparen wir uns das auf.
Ja, jedenfalls hat sich eben so gesehen lang und nach von da aus verbreitert und dieser Andy Musolimas hat das Ganze noch ein bisschen mehr verkompliziert, denn er führte auch Punkte pro Yard ein, was im Endeffekt ein logischer Schritt war, denn bisher waren lange Läufe ohne Touchdown komplett wertlos. Also was weiß ich, wenn jemand theoretisch von der eigenen Yardlinie bis zur gegnerischen Ein-Yard-Linie fast das komplette Feld gelaufen wäre, das wäre komplett irrelevant gewesen in diesem Punktesystem. Während dann der Ein-Yard-Touchdown im Anschluss massig Punkte gebracht hätte, da kam, ist natürlich eben, würde jeder sagen, ja, irgendwas ist da ja schon in der Bewertung ein bisschen falsch, dass das derartig unterschiedlich bewertet wird. Und ja, dieses System ist natürlich mittlerweile absoluter Standard, dass eben jeder Yard Punkte bringt, aber aus damaliger Sicht machte das natürlich das ganze System noch ein bisschen komplizierter, wenn man eben für jeden Yard mehr oder weniger den Taschenrechner, die jetzt auch nicht hundertprozentig immer da jemand in der Hand hatte zur damaligen Zeit, sondern eher vielleicht noch per Hand alles nachrechnen musste. Und ja, macht es eben alles noch ein bisschen komplizierter. Die Erfinder der Liga haben diese Regeländerung aber absolut nicht gemocht, geradezu abgelehnt und haben Musolimas sogar dann aus der Liga geschmissen als Reaktion darauf.
Das ist gut.
Ja, also hatten wirklich so das Gefühl, der will ihnen ihr Spiel kaputt machen. Musolimas selbst hat aber sogar im Nachhinein gesagt, dass er dafür absolutes Verständnis hätte, weil er eben schon eine relativ radikale Änderung eingeführt hat und es hat ihn jetzt sozusagen, er war jetzt nicht groß enttäuscht, weil er schon irgendwie so ein bisschen damit gerechnet hatte, dass es dann Streit gibt. Ja, und jetzt so über die 70er Jahre ist das alles so ganz nach und nach gewachsen. Hauptsächlich haben sich dann an Colleges Gruppen entwickelt, die dann eben gemeinsame Ligen gegründet haben. Aber es fand alles in einem sehr, sehr kleinen Rahmen unter sich statt. Und der erste richtig große Entwicklungssprung, der fand Mitte der 80er Jahre statt. Und zwar wurden über frühe Online-Dienste erste Online-Fantasy-Football-Ligen gestartet. 1970.
Im Teletext oder wo? Oder so.
Ja, so, ich weiß nicht, was das
vorstellen.
Amerikanische Gegenstück zu BTX oder wie es hieß,
BTX
war.
Musst du mir erklären sogar, das kenne ich nicht.
Ich glaube, ist das nicht das, wo man damals noch den Telefonhörer irgendwo reingestopft hat und
Okay.
dadurch eine Verbindung hergestellt. Ich
Okay.
kenne es jetzt auch nur aus alten Filmen.
Ja. Also ich meine, du bist ein bisschen älter als ich, aber nicht so alt, ja.
Und 1987 erschien dann mit Fantasy Football Index sogar ein erstes Printmagazin landesweit, welches sich dem Thema Fantasy Football widmete. Also man sieht schon, da war so die erste Schwelle gebrochen, wo es zumindest in einem gewissen Insiderkreis sich verbreitet hatte, weil das, was man damals Internet hätte nennen können oder so, war natürlich absolut nicht weit verbreitet und so weiter, aber es war so in diesen Kreisen hat es sich so nach und nach entwickelt. Ende der 80er Jahre war es nämlich dann so, dass bereits über 1 Million Menschen Fantasy Football spielten in Nordamerika. Und ja, die hohen Kosten der Online-Dienste und weil die meisten Ligen Teilnahmegebühren verlangten, da wurde sehr, sehr viel Geld, mussten diese Spieler investieren. Ich habe die Zahl gelesen und bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob man sie vertrauensvoll nennen kann. Aber was würdest du schätzen, wie viel Dollar pro Teilnehmer in einem Jahr da so gezahlt wurden?
Also Ende der 80er war ich gerade in Windeln liegend und ich habe noch einen DDR-Mark bezahlt, wenn ich da was. Pro Jahr US-Dollar, willst du von mir wissen, für so eine Teilnahme einer Liga.
Genau.
Ich würde auf einen geringen dreistelligen Betrag tippen.
Ja, es ist schon ein bisschen mehr. Reden hier über einen Durchschnitt von $556, wo ich mir dann
okay.
doch schon denke, hui. Weil ja. ich sag mal.
Wie viel DDR-Mark das waren?
Ich meine, letztlich $500 damals war natürlich auch nochmal wesentlich mehr als $500 heute. Deswegen ist da schon irgendwie eine heftige Zahl, wo ich mir eben nicht ganz sicher bin, ob da vielleicht irgendwelche Extremwerte das Ganze nochmal irgendwie verändert haben oder ich weiß es nicht. Jedenfalls ist eine Zahl, die ich dazu gefunden habe und daher muss ich mich mehr oder weniger ja drauf verlassen, dass es auch so stimmt. Und ja, 1990 sind dann auch Zeitungen nach und nach auf diesen Trend aufgesprungen, haben eine einfachere und deutlich günstigere Teilnahme ermöglicht, die halt jetzt nicht ans Internet gebunden war. Das führte dann auch, ich meine, das war auch damals beim Kicker so, ich meine, ich hätte das meinen alten Kickern gelesen. Zu der Zeit habe ich natürlich jetzt auch noch mit Lesen nicht so viel am Hut gehabt. Da konnte man dann eine Telefonnummer anrufen und hat über Eingabe von Zahlencodes sich sozusagen nach und nach ein Roster zusammengestellt. Da hatte dann quasi jeder Spieler so seinen vierstelligen Code, den man dann eingegeben hat und so konnte dann irgendwas dahinter, ein Computer dahinter hat dann diesen Kader gespeichert, sodass man eben mit diesem Kader dann auch durch die Saison gehen konnte. Ja, der.
Kurze, also ja. Du redest gerade über den Kicker, ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Also das war also, jetzt nicht in Europa. Gut.
Also ich meine, dass es beim Kicker früher beim Manager, Kicker-Manager-Spiel genauso war, dass man dann irgendwie, was weiß ich, oder es auch die Möglichkeit gab, da irgendwelche Nummern anzurufen, weil ich meine, ich erinnere mich dann irgendwie aufs so hiesige Listen, wo dann alle Spieler mit irgendwie einen Zahlencode hatten oder so.
Okay. Sorry, back to story. ich habe gerade, hab so, hey, Ende der 80er gab es schon ein Kicker Fantasy Football Spiel. Das wäre mir gerade, hätte mich sehr verwirrt.
Ja, ich glaube, gibt es überhaupt ein deutsches bisher, ein richtiges? Ich glaube nicht. Jedenfalls der richtig große Durchbruch des Fantasy Footballs, der begann dann 1997. CBS hat da als erster landesweiter Fernsehsender eine eigene Liga gestartet. Die war aber noch kostenpflichtig und kurz darauf hat dann Yahoo gesagt, ihr macht das kostenpflichtig, wir machen das kostenlos. Und das hat der Seite einen massiven Boost gegeben, denn auch wenn das Internet damals immer noch relativ teuer war, weil Flatrates haben, glaube ich, noch ein paar Jahre gedauert zu dem Zeitpunkt und da war man zumindest so froh, okay, wenigstens ist diese Seite dann kostenlos, das Mitspielen. Und Yahoos Fantasy Football existiert auch heute noch, ist auch nach über 25 Jahren
das ist beliebt. Also, ich wusste nicht, also, dass es Yahoo noch gibt. Also ja, ich hab gerade gedacht, so okay, Yahoo als Hoster kann ich auch. Ich hatte auch eine @Yahoo-Adresse und dass du mir gerade sagst, okay, die haben ihre Reichweite gepusht, indem sie halt Fantasy Football angeboten hat, das erklärt, warum es überhaupt Yahoo gab. Und aber dass es das heute noch gibt, lol. Also ich hätte es nicht gewusst.
Ja, es ist auch vermutlich das Letzte, womit Yahoo überhaupt noch relevant ist. Ja. Weil ich meine,
die wurden doch mal gehackt vor ein paar Jahren, so richtig krass, und dann daraufhin habe ich auch meinen Account gelöscht. Deswegen ja, cool.
Ja, ich wüsste keinen Menschen der Welt, der mit Yahoo irgendwie als Suchmaschine benutzt und ich glaube, Yahoo-Mail-Adressen werden auch höchstens wirklich nur noch für irgendwelche Wegwerfgeschichten genutzt.
Ja, wie web.de. Also,
ja, so. Ja, ich glaube, ich habe sogar noch eine oder so, aber die hatte ich auch damals nur Lieferando benutzt.
Also wenn du die hattest, ist die auch, glaube ich, automatisch gelöscht, weil die quasi sagen, auch so nach diesem großen Hack irgendwann mal die, also du hättest quasi sagen, anmelden müssen, dass sie weiterläuft. Also deswegen ist meine auch ausgelaufen. Aber okay. Also, aber jetzt kommen wir vom Hundert ins Tausende, aber du überspringst ja hier auch Jahrzehnte und das Spannende an Yahoo ist, dass ich mal so eine, wie nicht, Internetseiten, also Internetaufrufe in Deutschland entwickelt haben, ne? Was waren die meistbenutzten Websites? Und da war Yahoo ja ewig lange auch, also auch hierzulande die meistbenutzte.
Ja, vor Google war es noch so mit der große Player. Ich erinnere mich irgendwie noch. Ich glaube, meine Go-To-Suchmaschine in den ersten Jahren war irgendwie Alta Vista oder sowas hieß die. Ist dann aber auch alles aufgefressen worden.
Von der habe ich noch nie gehört, aber gut.
Ich glaube, die wurde so ungefähr von Yahoo aufgefressen und Yahoo dann von Google. Mehr oder weniger in der öffentlichen Wahrnehmung. Ja, und nach und nach eben, seit diesem Durchbruch 97 sind da so auch die anderen Wettbewerber nach und nach auf den Zug aufgesprungen. Die NFL selbst brauchte bis 2010, ehe sie dann eine eigene Football-Fantasy-Seite an den Markt brachte, die auch, ja, weit benutzt wird, aber auch als so mit die unbeliebteste gilt, weil sie extrem sperrig ist, weil sie extrem wenig Varianz in der Regelanpassung hat, gegenüber andere einfach nicht sonderlich zugänglich ist, wo man sich dann auch denkt, pf, wenn eigentlich der vermeintliche Platzhirsch das nicht selbst so wirklich auf die Reihe bekommt, fragt man sich schon ein bisschen warum, weil es ist ja eben schon ein großes Ding. Ja, und von den Anzahlen der Mitspielern her, 2017 spielten 59,3 Millionen Menschen in Nordamerika Fantasy Sports.
Wow. Das sind 20 Millionen Menschen weniger als hier leben. Das ist ein krass Zahl.
Das sind nicht alle Fantasy Football, das sind ungefähr 47 Millionen. Also es gibt dann auch eben noch Fantasy Baseball, Fantasy Hockey und so. Ich denke mal, Baseball dürfte noch so dann auf Platz 2 sein bei diesen ganzen Fantasy-Geschichten hinter dem Football. Aber ist halt auch so ein bisschen anstrengender, weil mir persönlich wäre es auch too much bei, keine Ahnung, 160 Spielen oder wie viel die im Jahr haben, jeden zweiten Tag da irgendwie.
Das sind 162 bitte, ja. Also wir sind genau 162 sind es in der regulären Saison. Ja.
Okay. Also mir wäre es zu viel. Also da hätte ich keinen Bock drauf, ehrlich gesagt. Ja.
Ich habe am Anfang erzählt, ich habe keinen Bock auf die 17 Spieltage der NFL. In der NBA wären es, da muss ich jetzt lügen, ich glaube
Ich meine,
82, und dann
ja,
das,
81 oder 82, bin gerade auch nicht sicher.
also ja, klar, und in der NHL ist es, glaube ich, genauso viel wie in der NBA. Ja, da ist Football schon das entspannteste.
Ja, es ist halt dann jeden
Deutlich.
zweiten Tag, jeden dritten Tag.
Ja.
Das ist einfach zu anstrengend. Ja, das ist so erstmal der geschichtliche Hintergrund. Jetzt habe ich da noch so ein paar andere Punkte, beispielsweise das Thema Kritik an Fantasy Football, was du ja eben auch schon mal so ein bisschen angerissen hast. Denn da ist natürlich das Thema Spielsucht etwas, was durchaus in diesem Kosmos dazugehört. Denn in den USA fällt Fantasy Sports als eine Variante des Glücksspiels in der Definition.
Ja,
Und
zu Recht. Also.
ja, es gibt natürlich viele verschiedene Gründe dafür, denn es gibt natürlich nicht nur kostenlose Anbieter wie beispielsweise Yahoo oder eben auch, was gibt's noch? Ja, das NFL eigene Ding ist kostenlos. Es gibt noch Sleeper, ist auch
Und
kostenlos.
kostet CBS heute noch?
Uff, das
Also
weiß ich. Ich weiß gar nicht mehr, ob die überhaupt noch anbieten.
ich kenne mich da halt einfach wirklich überhaupt nicht aus. Aber ich dachte, dass relativ viele Leute auch über CBS spielen.
Also es sind
Also.
hauptsächlich heutzutage so eben, würde ich jetzt mal schätzen, vier große Anbieter im kostenlosen Bereich, die zumindest jetzt ich mehr oder weniger kenne. Das sind dann eben neben Yahoo noch ja die NFL selbst, Sleeper und Flea Flicker, indem man das alles kostenlos spielen kann. Was auch eben auch schon mal eine Kritik ist, wo ich jetzt eben bei den kostenlosen Seiten gerade bin, dass viele dieser Seiten auch immer so versteckte kostenpflichtige Ergänzungen haben, wo man dann eben sich dann den und den Service holen kann, damit man ein bisschen mehr Infos bekommt und so weiter. Was weiß ich, was aber ehrlich gesagt, ich meine, ich habe es noch nie gemacht, aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass ich da Informationen finde, die ich nicht auch finde, wenn ich halt 5 Minuten, ja, selbst auf die Suche gehe nach den entsprechenden Informationen. Aber da werden halt auch so ein bisschen Leute irgendwo reingelockt. Und es gibt aber eben auch gewisse kostenpflichtige Seiten. Da bin ich leider nicht so im Thema drin, weil mich das auch absolut 0,0 reizt, weil ich ehrlich gesagt, ich würde niemals eine kostenpflichtige Fantasy-Football-Seite benutzen wollen. Aber da wird halt eben dann auch sehr viel mit Gewinnen gearbeitet, von wegen, man kann das und das gewinnen, das und das gewinnen, bla 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 bla, so und so viel Geld, die und die Reise, was weiß ich was. Das ist natürlich, ja, klassisches Mittel, um eben Leute, die einen Hang zur Spielsucht haben, eben anzulocken. Von wegen, hier kannst du mit deinem Fantasy-Football-Können das und das erreichen.
Ja, das
Was eben.
gibt's ja nicht nur auf die Variante, sondern die gibt's ja auch auf jeden Fall auch in der Variante, hey, wir machen zusammen, also ähnlich wie beim Pokern, wir machen einen Tisch auf, also eine Runde auf in der Fantasy Football Liga, und alle, die daran teilnehmen müssen, die müssen halt irgendwie so ein Zehner oder 50 € oder irgendwas zahlen, und dann spielt man da halt
Genau.
mit. So,
Da,
das ist die
da,
andere,
da.
also.
Genau, das gibt's ja eben auch noch bei den kostenlosen Sachen. Das ist dann halt gerade, wenn irgendwie Gruppen, die sich länger kennen oder sowas, da zusammenfinden, dass man eben dann gemeinsam irgendwie, was weiß ich was, zum Saisonstart das und das in einen Topf schmeißt. Ich meine, gut, da muss ich sagen, das gab's in meinen ersten Jahren auch. Da habe ich dann auch so nicht groß um Geld, aber da hat man, was weiß ich, so gesagt, okay, was weiß ich, der am Ende gewinnt. Da legen halt die anderen Spieler für einen Bierkasten zusammen oder so. Aber das ist ja jetzt nicht vergleichbar, sage ich mal. Das sind ja nur dann
Ich
kleinere
weiß eher, also
Geschichten.
ich weiß nicht, ob das, also du sprichst gerade ein bisschen runter, also ich glaube, also so von dem, was ich aus den USA so, ne, was hier rüber schwappt, ist es durchaus, glaube ich, denke ich, ein Thema. Also,
Ja,
weil
es gibt's
da werden teilweise
natürlich.
große Summen
Ja.
bewegt.
Ohne Frage,
Gerade
es
in
gibt
dem.
natürlich im größeren finanziellen Rahmen ist das natürlich ein anderes Kaliber. Also ich sag mal, da gibt es sicherlich die Fälle, wo dann auch, was weiß ich was, nicht nur ein Hunderter, sondern wesentlich mehr am Saisonstart pro Kopf reingeworfen wird und keine Ahnung was. Also das will ich jetzt keinesfalls runterspielen. Ich sage nur aus eigener Erfahrung, so der Bierkasten wäre so das Maximum, an dem ich überhaupt mich in der Richtung irgendwie beteiligen würde. Das ist ja dann ja so gesehen nicht eben mit diesen extremen Werten, die teilweise da vorkommen können, vergleichbar.
Ich meine, extreme Werte werden, also so, ne, also wie ich es kenne, also Sportarten, mit denen ich mich beschäftige, ich habe mich beim Fantasy Football noch nie so krass da reingeskippt. Ich weiß nicht, ob du in der Recherche was gesehen hast. Also im Fußball werden ja sportwettmäßig, also Milliarden bewegt. Und ich kenne es vom Tennis, wo halt einfach auch der nächste Wettskandal den nächsten jagt. Gab es um das Thema Fantasy Football mal so einen krassen Skandal, vergleichbar mit Heutzer im Fußball oder ähnliches?
Also in der Richtung habe ich jetzt so nichts gefunden. Es ist natürlich immer dadurch, dass Fantasy Football halt sehr auf individuelle Statistiken eingeht, lässt sich da, denke ich, auch sehr schwer sagen, inwieweit man dann eingreifen kann. Ich glaube, da ist es dann eher so die Frage, ob Spieler das theoretisch dann beeinflussen können oder so. Aber in welche Richtung kann ich jetzt auch so genau nicht. Ich komme noch mal gleich auf das Thema Spieler und Fantasy Football.
Okay.
Also Reaten, die wirklichen Footballspieler und Fantasy Football, wie die dazu stehen, werde ich gleich noch mal erwähnen. Aber inwieweit da ein Einfluss möglich wäre, weiß ich nicht. Ich habe es jetzt aber auch nichts dazu gefunden, dass es wirklich mal so gesehen einen Fall gab. Weil ich denke mal, Ergebnisse oder sowas sind dann noch mal, oder reine Ergebnisse beeinflussen, ist dann wahrscheinlich noch mal was anderes, als jetzt individuelle Sachen machen muss. Aber
Ja,
es ist auch wie.
aber was ich mich halt frage, also ich habe mich beim Tennis, ne, um das Beispiel wieder aufzugreifen, häufiger damit befasst, also wo halt quasi sagen, so Aufschlagfehler verwettet werden können und inwiefern halt einfach so, also Defense-Statistiken, also das ist ja was im Fantasy-Football eine untergeordnete Rolle spielt. Und deswegen frage ich, ne? Also weil das du als Defense ja schon durchaus mal sagen kannst, okay, hier, ey, lass ich den Typen halt für 20 Yards laufen, dann hat er seine 20 Yards und bekommt seine Fantasy-Punkte. Und
Ja, ich.
da bietet sich eigentlich quasi sagen sehr, sehr viel an für eine Manipulation und für ja
Könnte sich anbieten,
Wetten.
aber ich glaube, da wäre gerade in den USA auch die Gefahr sehr hoch, von wegen, wenn irgendwie ein Spieler eben einen Fehler macht, kann es ja auch gerade in der NFL sehr schnell sein, dass der Spieler am nächsten Tag seinen Job nicht hat.
Okay,
Deswegen
das ist ein Punkt,
gerade
aber
gerade so schwächere Spieler, die oder Spieler halt auf einer niedrigen Gehaltsstufe, die vielleicht theoretisch für sowas eher erreichbar wären, sage ich mal, sind, glaube ich, nicht unbedingt in dieser Stärke, dass sie sich das erlauben können, wie jetzt eben in anderen Sportarten. Gerade irgendwie in einer individuellen Sportart wie Tennis, wo dich natürlich niemand feuern kann. Oder selbst im Fußball, wo man ja seinen Kaderplatz zumindest für eine Saison vergleichsweise sicher hat, wenn man jetzt nicht komplett daneben schießt, ist es, glaube ich, in der NFL die Gefahr einfach zu groß. Und die im Endeffekt 20 Yards für den Gegner sozusagen würden auch nicht nennenswert was bringen. Deswegen, also da
Okay.
müssten schon reihenweise Touchdowns bewusst zugelassen werden, damit das, denke ich, einen richtigen Einfluss hätte. Und das wäre dann
Aber
wahrscheinlich auch wieder zu
also
auffällig.
du hast halt Zahlen angesprochen, ne? Also wie viele Leute da halt mitspielen und wie viel Geld da halt wirklich so mit drin steckt. Also ich bin da ein bisschen skeptisch. Aber das
Ja,
darf ich auch vielleicht als Laie sein. Also das, ja.
es gibt auf jeden Fall auch natürlich nicht nur diesen kostenlosen Faktor, wie ich gesagt habe, sondern es gibt auch wirklich große industrielle Glücksspielunternehmen, die eben auch eigene Fantasy-Football-Geschichten eben durchführen, wo es natürlich eben um ganz andere Summen geht, wo man durchaus natürlich den Eindruck haben kann, die sollten finanziell die Macht haben, irgendwie Einfluss nehmen zu können. Aber ich glaube, wenn, würden sie andere Wege finden. Ich denke, da ist Fantasy Football eben von zu viel unterschiedlichen Faktoren abhängig, als dass man da ja
vielleicht können ja die
fokussiert die schaffen kann.
Vielleicht können ja die großen deutschen Fantasy Football Podcasts, von denen gibt es ja mittlerweile auch Masse, und hier halt mal irgendwie eine Antwort liefern, ob das tatsächlich mal irgendwie Thema war, wenn also ich bin da, also ich bin also, skeptisch, also be honest.
Also ich habe, wie gesagt, zumindest keine Sachen in der Richtung gefunden, dass jetzt irgendwie jemand erwischt wurde, irgendwas zugunsten von irgendwas zugelassen zu haben oder keine Ahnung was, oder einen Touchdown nicht gemacht haben oder keine Ahnung, irgendwas in der Richtung. Also wenn es das gegeben hat, dann haben sie es bisher geschafft, das unter der Hand durchzubekommen.
Gut, dann habe ich dich in dem Punkt lang genug aufgehalten. Go on.
Ja, das war so von den beiden Hauptkritikpunkten, oder von dem, das ist so der Hauptkritikpunkt natürlich. Es gibt noch diesen weiteren Kritikpunkt, der natürlich auch immer wieder erwähnt wird. Das ist nämlich der Einfluss, den Fantasy Football auf die Arbeitsleistung nimmt. Denn man schätzt allein in den USA, dass Fantasy Football einen jährlichen Verlust von 9 Milliarden Dollar verursacht, weil die Menschen während der Arbeitszeit nicht arbeiten, sondern ihre Teams verwalten. Gerade eben so bürointerne Ligen, die dann eben auch sehr lange über Spieler verhandeln oder was weiß ich was, die über das letzte Spiel diskutieren und dadurch sehr viel verloren geht.
Wie viele Milliarden hast du in deinem Unternehmen bei der Arbeit schon verloren? Ah, das ist wirklich keine Statistik. So, ja.
Aber es gibt auch Forscher, die dieser Kritik widersprechen. Die Verluste werden zwar nicht abgesprochen, die sind, meine ich, relativ, ja, da sind sich die Leute einig, dass sie so da sind. Aber es wird eben auch angesprochen, dass sich das eben über andere Punkte auch wieder ein bisschen relativiert. Denn Fantasy Football speist wiederum auch Arbeitsgruppen enger zusammen, steigert die Zufriedenheit am Arbeitsplatz, weil man irgendwie so eine Art Gemeinschaftserlebnis hat mit den Kollegen und so weiter. Das wird eben auch von Forschern angefügt, dass sich so diese 9 Milliarden Dollar auf die Weise ein Stück weit relativieren, dass man dafür ein funktionierendes Team, sage ich mal, hat oder sowas in der Richtung. Ja, und dann haben wir noch so.
Ja, das klingt ja auch total verständlich. Also, das ist ja auch, also, ich habe ja auch mal was in die Richtung studiert. Das klingt total logisch. Also, dass da halt einfach was geschaffen wird.
Ja, ja. So ein Teambuilding-mäßig.
Ja.
Ja, und da haben wir zum Abschluss noch so den letzten Punkt, denn wie stehen eigentlich die Spieler dazu? Hatte ich ja eben auch schon mal angeteased, dass wir dazu kommen, also die wirklich aktiven Spieler, die wurden, haben so erstmals um das Jahr 2000, ja, so richtig da, wurden damit kontaktiert. Denn damals wurde auf einer Pressekonferenz der kriselnde Broncos QB Brian Greese gefragt, ob Fantasy-Owner ihm im nächsten Spiel bedenkenlos aufstellen können, was er dann einfach nur mit I could care less about your fantasy league, also deine Liga ist mir egal, kommentierte. Ich meine, was soll er auch sonst groß sagen, wenn er auf einmal in einer Pressekonferenz damit zugelabert wird. Aber das war so ein gefühlter erster Startschuss, dass nach und nach Spieler immer wieder mit dieser Sache konfrontiert wurden. Manche wurden dann so auf Flughäfen angesprochen, von wegen, ja, ich habe dich am Saisonstart gedraftet. Warum lieferst du nicht? Warum sind irgendwie, warum hast du so wenig Yards? Keine Ahnung was. Und es drehte sich nach und nach immer mehr nur um einzelne Stats von Spielern, was natürlich dann so ein bisschen, ja, auch die Teamchemie so ein bisschen beeinflussen kann, wenn halt irgendwie Spieler auch anfangen, selbst zu stark auf ihre eigenen Stats zu gucken und so weiter. 2006 hat der Broncos QB, schon wieder Broncos, überraschenderweise Jake Plummer gesagt, Fantasy Football hat den normalen Football ruiniert, seiner Ansicht
Okay,
nach,
das ist krass, ja.
weil es eben manchen Spielern wirklich dann immer nur noch um individuelle Spielerleistungen ginge, dass es dann halt wirklich Leute angefangen haben, auf eigene Daten zu gucken und was weiß ich was, wobei ich
Das ist
jetzt
ja auch was, das ist ja auch ein Thema, was man quasi sagen, also ich habe es ja am Anfang gemeint, also darüber kann man ja auch mal ein bisschen länger reden, vielleicht, dass es durchaus schwierig ist, halt, also einen Teamsport. Ne, was im Football ja noch eigentlich deutlich mehr ist als Fußball, darauf runterzubrechen, auf die einzelnen, also ne, wir haben vorhin ja auch schon mal so, du hast ja angeteasert bei diesem, ja, einen 98-Yards-Run, der nicht zum Touchdown führt, war halt irgendwie quasi sagen, in den ersten Phasen des Fantasy-Footballs nichts wert. Wobei er dann quasi sagen, am Ende jetzt heute total viel wert wäre.
Er wird
Also.
zumindest mehr wert als der Touchdown am Ende.
Ja. Und das, also, ich meine mal, diese Personifizierung von Individualleistungen in einem Mannschaftssport, das ist ja was, was durchaus streitbar ist und wo man auch quasi sagen kann, okay, damit kann ich diesen Punkt damit macht das ein bisschen den Sport kaputt verstehen, weil ich ja quasi sage, auch selber kein Fan vom Fantasy Football bin und ich bin auch kein Fan von Tippspielen und ich bin auch kein Fan von diesem, das und jedem oder so, aber also du als Person, die das dann doch spielt, macht es dir den Sport kaputt?
Also mir persönlich nicht. Ich habe zwar durchaus auch schon mal so das Gefühl gehabt, wenn ich jetzt irgendwie in einer Liga gegen einen guten Kumpel aus dem realen Leben gespielt habe oder so und dann so gedacht habe, ah, ja, hättest du den ein Jahr, hättest du den noch nicht hinbekommen können. Irgendwie, aber am Endeffekt weiß man natürlich, es ist das, was auf dem Platz spielt, hat natürlich im Endeffekt nichts mit dem zu tun, was irgendwie in meinem Fantasy-Team passiert. Es gibt ja diese ganz klassischen Fälle, wo dann irgendwie Teams am Ende nur noch ein First Down brauchen, um dann das Spiel beenden zu können. Und der Running Back bricht irgendwie durch, kniet dann aber kurz vor der Endzone ab, damit eben danach die Uhr runterlaufen kann. Weil wenn er den Touchdown macht, kommt natürlich der Gegner nochmal in Ballbesitz.
Ja,
Und
genau.
theoretisch kann der Gegner, auch wenn es jetzt nicht unbedingt wahrscheinlich ist, aber die Gefahr, dass der Gegner das Spiel nochmal drehen kann, ist da. Und der logische Schritt ist einfach aufs Knie zu gehen und sagen, okay, ich mache diesen Touchdown nicht. Ich schaue eben nicht auf meine individuelle Leistung, sondern schaue auf den Teamerfolg. Aber da gibt es dann eben auch Leute, die dann sich entsprechend aufregen, von wegen, ja, wegen dir, weil du diesen Touchdown nicht gemacht hast oder so, ist das und das passiert. Aber da komme ich gleich auch nochmal zu
Das ist
solchen Fällen.
dieser klassische Hail Mary-Versuch von der Gegenmannschaft und statt den Ball einfach runterzuschlagen und das Spiel zu beenden, nimmt man nochmal auf und versucht den Return. Also so, wo ich mich jedes Mal drüber aufrege, wenn eine Hail Mary eigentlich nicht funktioniert.
Ja, genau, das sind eben so Fälle, wo dann Spieler in dem Moment vielleicht dann doch eher so ein bisschen denken, sie könnten jetzt sich nochmal so ein bisschen selbst
Inszenieren.
ja, inszenieren und so weiter. Und ja, ich freue mich eigentlich über jeden Spieler, der dann eben das Richtige macht, wo man eben sieht, ja, okay, der hat den Sport verstanden, wie er gespielt werden soll. Und nicht irgendwie macht er jetzt keine individuelle Show draus. Zu dieser Aussage von Plummer damals gab es aber auch durchaus Gegenreaktionen von anderen Spielern. Giants Running Back Tiki Barber hat dagegen gesagt, dass er diese Wertschätzung von Fantasy Football als was Positives sieht. Weil gerade, ich sag mal, Running Backs, die ja durchaus nicht die allergrößte Lebenszeit haben in der NFL, auch teilweise irgendwie schnell durchgereicht werden können, die haben durch Fantasy Sports ja eine andere Wertschätzung erhalten, weil gerade früher, mittlerweile hat man das so regelmäßig, regeltechnisch ein bisschen angeglichen, aber früher waren Running Backs extrem viel wert. Gerade solche typischen Workhorse Running Backs à la Derrick Henry, der einfach jeden Snap nimmt, der einfach läuft, 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 läuft. Oder auch heutzutage so McCaffrey, das sind einfach massive Unterschiedsspieler. Und ja, die hatten so ihrer Meinung nach nicht immer diese Wertschätzung. Und das hat sich so durch Fantasy Football erst so ein bisschen ergeben, dass sie da so ein bisschen mehr ins Rampenlicht gekommen sind. Es gab natürlich schon damals auch sehr prominente Running Backs à la Barry Sanders und einen gewissen kriminellen OJ, über den dessen Nachnamen ich jetzt auch nicht erwähnen will. Jedenfalls hat es aber so die Mittelklasse Running Backs hat so ein bisschen in der Wahrnehmung gepusht, was für die auch eben gewisse positive Elemente hatte. Und aber gerade in den letzten Jahren hat das Ganze natürlich nochmal eine ganz andere Kurve bekommen. Allein durch Social Media hat man natürlich jetzt auch einen ganz anderen Kontakt zu den beteiligten Profis, weil eben die meisten irgendwie einen Instagram-Account oder das ehemalige Twitter oder irgendwo anders erreichbar sind, und die werden dann eben auch durchaus wütend angeschrieben, wenn sie eben kurz vor der Endzone getackelt werden, wenn sie einen Pass nicht fangen, wenn ein Kick daneben geht, wenn der QB zu den falschen Receivern wirft. Und das sind natürlich so Momente, die einfach kompletter Bullshit sind. Ich meine, also es ist nun mal so, dass der Football ja nicht dasteht, um irgendwelchen Spielern, also Fantasy-Spielern, irgendwelche Wünsche zu erfüllen, sondern die Fantasy-Spieler müssen eben selbst das Gefühl kriegen, was passieren wird. Und deswegen kommen dann irgendwie, was weiß ich, irgendwelche Leute, die dann beispielsweise, habe ich so zwei Fälle, wo dann zum Beispiel Kyler Murray angeschrieben wurde, der Cardinals QB, von irgendwelchen Leuten, wegen dir habe ich in Fantasy verloren. Ja, und ich meine, was soll Murray da antworten, außer ist mir scheißegal.
Ja, ich könnte sagen, ich kann doch besser werfen. Also.
Ja,
hätte man besser ja machen müssen. Ja, weil, ja,
es wird ja nicht mal gesagt, weswegen er verloren hat. Vielleicht hat er eben nur den falschen Receiver angeworfen oder so. Deswegen, das ist halt absoluter Unsinn. Auch Peyton Manning hat da mal so erzählt, wie er sich so quasi eine Unterhaltung mit einem typischen Fantasy-Spieler, die er so in seiner Karriere sich so zusammengestellt hat, also wie er sich wie die in der Regel abgelaufen sind. Dass also der Fantasy-Spieler zu Peyton Manning gekommen ist: Hey, tolles Spiel letzte Woche. Ja, und Peyton Manning da so: Ja, schon, aber wir haben verloren. Und der Fantasy-Spieler: Ja, aber du hast 5 Touchdowns geworfen. Mehr habe ich von dir nicht gebraucht. Alles super. Ja, das ist, denkt man sich natürlich als Spieler auch, ja, toll. Bringt uns halt gar nichts.
Bist du durch? Also ich hätte nämlich noch so eine für mich Abschlussfrage.
Ja, ich hätte jetzt gerade noch mal so mein kleines Fazit gehalten, aber soweit, beziehungsweise auch noch mal was aus den Leuten wurde, die es erfunden haben, um da noch mal so und so den.
Okay, das können wir gleich machen. Ich würde vorher aber gerne noch fragen. Also ich meine, also ich bin kein Fantasy Football Spiele. Wir haben am Anfang drüber gesprochen, dass ich auch bei so Kick Runden irgendwie mich eher zurückhalte, weil ich da nicht so mega viel drauf halte. Aber ich finde es total geil, dass du dieses Thema aufgemacht hast, weil es auch mich beschäftigt. Was ich fragen wollen würde, wäre, also nachdem wir gerade so negativ, to be honest, hier so gefühlt unterwegs sind, was du Positives mitnimmst. Also was macht die Scheiße aus?
Ja, gut, das kann ich ja dann mit meinem Fazit eben verknüpfen. Ich spiele seit bald 10 Jahren und oder ich glaube, es sind schon 10 Jahre. Und ja, ich habe einfach immer wieder großen Spaß, weil es eben einfach Natürlich gerade gegen Personen, die man persönlich kennt oder Leute, die man online seit mehreren Jahren kennt, hat das einfach nochmal so einen ganz, ganz anderen Reiz, in so eine Partie zu gehen. Und es ist halt einfach auch, was mir gefällt, dass man einfach, ja, einen anderen Blick auch auf Partien hat, wo man jetzt nicht so emotional involviert ist, weil wenn jetzt irgendwie, keine Ahnung, ein Spiel zwischen den, ja, nehmen wir mal die Cardinals und die Jets. Zwei Teams, die in meiner emotionalen Richtung im ziemlichen Niemandsland stecken. Aber je nachdem, wenn ich halt Spieler von den Teams habe, habe ich irgendwie einen gewissen Zusatzbonus, mir das anzugucken. Kann natürlich sein, dass ich schon ein bisschen mehr auf die Spieler vielleicht dann schaue oder so, aber ich hatte jetzt auch noch nie den Fall, dass ich dann irgendwie gedacht habe, oh, jetzt hat der, warum kriegt der keinen Ball? Warum kriegt der keinen Ball? Oh, jetzt hat der, den ich habe, auch noch den Ball verloren und so weiter. So habe ich dann jetzt auch noch nicht groß gedacht. Aber es ist einfach so ein zusätzlicher Reiz, um solche Spiele auch zu begucken, anzugucken. Und man entwickelt halt auch einfach so eine kleine Verbindung zu gewissen Spielern. Es war beispielsweise T.Y. Hilton von den Colts. Das war so jemand, den ich über Jahre in meinem Team habe. Und dadurch habe ich dann einfach auch eine gewisse Sympathie zu dem entwickelt. Ich meine, die Colts waren jetzt auch nie ein Team, für das ich große Wertschätzung hatte oder sowas. Aber eben T.Y. Hilton war jemand, der ist so in meinem persönlichen Spielerranking sehr weit hochgekommen. Und da hat es mich dann auch einfach interessiert, was hat der gemacht, auch als ich ihn irgendwann nicht mehr so oft hatte, war es immer einfach ein Spieler, auf den ich dann gerne geguckt habe. Und solche Spieler entwickeln sich da einfach mit der Zeit, dass man so gewisse Verbindungen, die vielleicht andere übers College haben, wo sie eben Spieler über Jahre schon verfolgt haben, über Jahre hinaus weiterverfolgen. Sowas hat sich bei mir übers Fantasy Football so ein bisschen ergeben. Und ja, das ist einfach sowas, was ich persönlich dann auch sehr schätze an der Sache, dass man einfach einen breiteren Blick, sag ich mal, auf die NFL bekommt, der sich nicht unbedingt nur auf das eigene Team beschäftigt oder konzentriert, sondern eben auch über andere Aspekte. Das ist so mein Fazit, sag ich mal.
Ja, finde ich ein, to be honest, sehr gutes Schlusswort. Also, außer du hast noch eins.
Ja, ich würde, wie gesagt, nochmal als kleinen Abschluss der Folge auf die Erfinder zurückblicken, denn da gibt es noch eine schöne kleine Geschichte zu.
Na, dann mach das gerne, gerne, gerne.
Die drei Erfinder des Fantasy Footballs, Bill Winkelbach, George Ross und Scotty Sterling, hatten von ihrer Erfindung eigentlich gar nicht so viel, denn auf Fantasy Football wurde nie ein Copyright angemeldet, weswegen da nie irgendwie groß Gelder geflossen sind. Ich meine, aus heutiger Sicht denkt man schon, die hätten ordentlich richtig Knete davon machen können. Ich glaube, Scotty Sterling hat irgendwie gesagt, wenn auch nur jeder Mitspieler einen Penny an sie bezahlt hätte, dann wären sie reich bis zum geht nicht mehr geworden. Aber ja, sie haben jetzt aber auch kein Hunger leider leben müssen.
Allein hätte jeder Podcast über Fantasy Football einen Penny bezahlt, wären die schon reich.
Das wahrscheinlich auch. Ja, Bill Winkenbach ist in den 90er Jahren mit, ich glaube, 85 oder so gestorben, war bis dahin erfolgreicher Geschäftsmann. George Ross war bis zu seiner Pension ein erfolgreicher Sportjournalist im nordkalifornischen Raum rund um Oakland. Und Scotty Sterling, der Dritte im Bunde, der hat dann so das geschafft, was sich vielleicht auch jeder Fantasy-Manager ein bisschen selbst wünscht. Denn der hat nach 2 Jahren die Urliga bereits verlassen, denn die Oakland Raiders hatten bei ihm angerufen und gesagt, Scotty, du bist so ein toller Fantasy-Manager. Gut, das haben sie natürlich nicht gesagt, aber sie haben dann gesagt, wir machen dich zum General Manager. Er hat diesen Sprung vom Fantasy zum realen Manager geschafft, war, glaube ich, nicht allzu lang in dieser Position, ist dann aber später noch zu den Golden State Warriors in den Basketball gewechselt, war dann 27 Jahre im Management,
Ja, und auch das wünscht jeder Fantasy Manager. Also, ja, wow. Wow.
Eben,
Also,
das, also der
27 Jahre bei den, also, das ist krass.
war der, der hat auch eine lange Karriere gemacht. Also die letzte Info, die ich über ihn gefunden habe, die war, glaube ich, so um 2015. Da war er auch schon in seinen 80ern. Da war er so noch irgendwie der Head of Scouting bei den Golden State Warriors. Also der hat seine Spuren im Sport hinterlassen. Auch wenn er
Also
jetzt
2015, das müsste ja auch quasi sagen, so die Anfangszeit von der Hochzeit der Golden State Warriors gewesen sein, ne? Also.
Boah, da bin ich im Thema nicht drin, aber sie haben auf jeden Fall ja so in den letzten Jahren, so viel weiß dann sogar ich, durchaus sportlichen Erfolg gehabt. Kann
Ja,
natürlich
und
sein, dass
ich
sein
glaube so
Scouting.
roundabout in der Zeit ging es halt los so mit Steph Curry und dann ja, das ist ein sehr witziger Abschluss der Folge.
Ja, das war es dann soweit zum Thema Fantasy Football. Woher kommt es?
Ja, und jeden Tag NBA oder andere NBA-Podcasts haben jetzt gerade ganz, ganz viel gelernt, dass quasi sagen, der Erfolg der Golden State Warriors irgendwie aus dem Fantasy-Football kommt.
Kann man so ein
Das
bisschen sagen.
finde ich total gut. Also diese Pointe der Folge, die passt wie Arsch auf Eimer, Deckel auf dem Topf und so weiter und so fort. Und Jesse, ey, ich habe mit vielem gerechnet heute. Aber nicht damit, dass du mich mit so einer Folge so dermaßen abholst. Also, die Fantasy-Football-Geschichte ist sehr gut. Und vor allem hast du mir auch schon sehr, sehr viel Input gegeben für meine nächste Folge. Also, du hast eine Vorlage geliefert.
Oh,
Die
okay.
ist groß. Und ich habe mir vier Themen aufgeschrieben, schon mal, die ich halt nächste Woche vielleicht bearbeiten kann. Allein auf Grundlage dessen, was du mir heute erzählt hast.
Okay, dann
Und
gehe ich
ich
das
bin.
nochmal durch, damit ich schon mal raten kann, worauf ich mich vorbereite.
Du kannst dich nicht. Du wirst unbereitet, Quatsch, unvorbereitet darauf treffen. Und ich bin sehr gespannt und ja, gespannt, wie ein Flitzebogen darauf, was ich dir erzählen kann, dass du ähnlich reagieren wirst, wie ich gerade auf dich reagiere, weil du hast vorgelegt.
Okay, ich bin sehr, sehr gespannt.
Ja, ist deine Folge. Willst du den Abschluss,
Ja.
das Schleifchen drumherum bilden?
Ich hoffe mal, die Geschichte hat auch den Zuhörern Spaß gemacht. Und ja, vielleicht hat es den einen oder anderen noch be bewogen, es mal auszutesten. Natürlich, bitte, wenn die kostenlose Variante und nicht irgendwelche fürchterlichen Abzockerseiten. Ansonsten, ja, danke fürs Zuhören und danke für auch an dich fürs Zuhören, an deine Inputs, an die Zwischenfragen, um das Ganze noch so ein bisschen in die Breite zu bringen. Und ja, dann ich freue mich auf die nächste Folge.
Ich freue mich auch drauf und ich danke dir vor allem. Und bis dahin, go Pack, go.
Fly Eagles Fly.